Hallo und herzlich willkommen zu Pod of Rock, eurem Podcast-Magazin rund um Metal, Rock und allem drumherum. Präsentiert von EMP. Wir drehen den Verstärker für euch auf 11 und zwar jede Woche. Und jetzt viel Spaß mit einer neuen Episode Pod of Rock und eurem Host Josef Lex.
Hallo und herzlich willkommen, ich bin's mal wieder, euer Lieblings-Josef. Willkommen zu unserem neuen Segment, das noch keinen Namen hat, aber sich mit aufstrebenden Künstlern aus der Heavy-Metal- und Rock'n'Roll-Musikgenre-Bibliothek befasst. Und heute zu Gast für dieses unfassbare neue Format habe ich die Band Ruin Rising. Hallo, ihr Lieben!
Hallo! Grüß dich, Josef!
Hallo! Hallo.
So, ich als Ruin Rising Aficionado und Fan der ersten Stunde kenne natürlich eure Biografien und wen ihr als Kleinkinder im Kindergarten als Kindergärtnerin hattet auswendig, aber die Leute da draußen sind vielleicht noch nicht so ganz gut über euch informiert, wie Stalker Josef es ist. Deswegen wärt ihr so lieb, euch mal ein bisschen vorzustellen und den Leuten zu erklären, was euer Deal ist, was macht ihr für Mucke, wer seid ihr, was geht ab bei euch?
Ja, also das Projekt hat in der Corona-Zeit gestartet und unsere Intention war, dass wir einen eigenen Musikstil kreieren mit Orchester und Chorparts. Und 2023, ich glaube es war der November oder Dezember, ist dann eine Claudia dazugekommen und dann haben wir das Recording für unser erstes Debütalbum Kingdom of Misery abgeschlossen.
Also ein neues Musikgenre zu begründen, das klassische Musik mit Metal-Musik vereint, ist ja jetzt kein Rezept, das super krass nagelneu ist. Was macht euch besonders im Vergleich zu anderen Bands innerhalb von diesem Genre-Mix?
Naja, ganz neu ist es nicht, aber wie gesagt, unsere Intention war, dass wir so einen eigenen Stil kreieren. Also, dass man nicht, Symphonic Deathcore gibt es ja schon länger und sehr viel davon, aber wir wollten halt was Eigenes. Also, dass wir nicht wie andere klingen, sondern wie Ruin Rising. Wenn ich das so sagen kann.
Okay, ich würde jetzt einfach einmal behaupten, das ist uns, ist euch soweit gelungen, uns, gell? Wir kennen uns schon so lange und so gut, dass ich mir gleich als Bandmitglied fühle und mich mit reinschreibe in eure Bandhistorie. echt extrem witzig ist auch, wie Ruin Rising zu EMP gekommen ist. Da gab es eine spannende Geschichte. Da bin ich nämlich einem von euch aus der Band begegnet. Zu einer der finstersten Stunden meiner Karriere. eventuell ist es ja eine der glänzendsten eurer. Was ist da dann damals nochmal vorgefallen, lieber Nikolai?
Na, das ist relativ simpel zusammengefasst. Ich war privat auf dem Summer Breeze unterwegs dieses Jahr und habe mir dann natürlich auch den EMP Backstage-Bereich gegönnt und saß da so, ich meine, das war, welches Interview wurde denn da verschoben? Ich kann es dir gar nicht mehr sagen. Auf jeden Fall saß ich da und dann habe ich dich auf der Bühne gesehen und dachte mir so, Mensch, das wäre doch mega geil, dem Josef da jetzt so eine Rune Rising Visitenkarte in die Hand zu drücken. Und gesagt, getan. Du bist dann tatsächlich irgendwann hinter deinem Absperrkäfig herausgekommen und hast dich da auf die Couch gesetzt. Und dann dachte ich mir, gut, geh mal hin, sind wir so frech. Und genauso habe ich es dir gesagt. Servus, ich bin jetzt einfach mal so frech und drück dir die Karte in die Hand. Und dann warst du noch frecher und hast gesagt, weißt du was, hol dein Bier und setz die her und dann reden wir miteinander.
Ja, so einfach geht's tatsächlich ab und zu mal in dieser Industrie. Ihr seid ja auch mit einer gewissen Mission hier, so bei mir im Podcast. Einfach mit Josef ratschen kann man auch, wenn man meine Telefonnummer hat oder mein Instagram. Ich antworte zwar langsam, aber ich tue es trotzdem. Wenn ihr den konventionellen Metal-Fan der da draußen in der weiten Musikwildnis rumgeistert, ansprechen wollt. Wie begeistert ihr besagten bejährten Metal-Fan oder auch nagelneue Konnoisseure der lauten, wackelnden Luft?
Da würde ich gleich das Wort ergreifen. Vielleicht auch nochmal rückwirkend auf das, was deine allererste Frage war. Was macht denn diesen Rune Rising Sound so besonders? Das geht dann auch auf den Zuhörer jetzt direkt, nämlich es ist bodenständig. Es ist nicht so krass abgehoben, wie du halt diese professionelle Band von diesen 3-4 Spitzen Musikern kennst, die einfach auf einem wahnsinnig hohen Niveau unterwegs sind. Natürlich haben wir auch unser Niveau, definitiv. Aber es ist für den Zuhörer einfach bodenständig. Es scheppert richtig, da ist ein bisschen Orchester mit drin, die Melodie geht ins Ohr und der Breakdown ist halt das Geilste.
Breakdowns. Ja, also es ist, ich erkläre, also so wie ich es immer gerne erkläre, es knallt halt einfach rein. Und das hören die meisten dann eh gerne und dann bestenfalls sind dann die meisten auch gleich davon abgeholt. So würde ich es beschreiben.
Seid ihr gerade zufällig in einem Produktionszyklus oder plant ihr in der nächsten Zeit live irgendwo zu sein, wo sich der geneigte Musikhörer euch mal in live und in Farbe hineinziehen kann?
Also ich glaube, das Interessanteste oder mit das Größte für uns jetzt aktuell ist tatsächlich, dass wir einen Spot auf dem ARK Festival bekommen haben. Mhm. Und da wäre jetzt die beste Möglichkeit, uns auch mal auf einer großen installierten Bühne zu sehen tatsächlich. Das wird für uns auch, darf ich so sagen, eine ganz neue Erfahrung werden und sicherlich mega geil. Also ich meinerseits freue mich da schon tierisch drauf, diese Ekstase auch mal dann von der Bühne aus erleben zu dürfen oder von so einer Bühne aus erleben zu dürfen. Der nächste Gig bei uns wäre, wenn ich es richtig im Kopf habe, der 21. Februar bei uns in Österreich drüben in Feldkirch. Mhm. Das ist gar nicht so weit weg vom Bodensee, das sind nur so 25, 30 Minuten von Lindau. Wer da Bock hat, über die Grenze zu kommen, checkt mal die Homepage runerising.com ab. Da sind die Gigs drauf. 21.02. mit ein paar Kollegen aus dem süddeutschen Raum noch tatsächlich. Das wird sicherlich eine Möglichkeit sein, uns mal zu hören und gleich mal ein bisschen Live-Action zu bekommen.
Ich versuche auch immer die visuellen Aspekte, die eine Band mitbringt, immer so ein bisschen zu durchleuchten. Ich finde das Albumcover zum, ich glaube, ausschließlich digital erhältlichen Album, Kingdom of Misery, finde ich sehr, sehr spannend. Es ist für die Leute, die das Ganze jetzt nur mit den Ohren und nicht auch noch parallel mit den Augen konsumieren können, weil ihr gerade Auto fahrt und nicht googeln könnt, wie das Ruin Rising Kingdom of Misery Album aussieht. Man sieht einen Palast, der, ich denke, in Flammen steht. Es ist sehr viel Orange im Bild. Ist das ein Sinnbild für euren Bandnamen, dieses wunderbare Stück visualisierte Kunst? Wer ist dafür verantwortlich für dieses wunderbare Stück Kunst? Und dritte Frage, wie passen sehr klassische Visualisierungen in Form von Artworks in euer sehr modernes und auffrischendes, bodenständiges Konzept rein? Entschuldigung, Schachtelfragen sind meine Spezialität. Schachtelfragen in Schachtelfragen muss ich noch ein bisschen üben.
Ja, also wenn wir den Namen Rune Rising hernehmen, also es kann auf zwei Arten interpretiert werden, da sind wir uns selber noch nicht ganz einig. Also zum einen kannst du das wörtlich nehmen als wie die Ruine, die aufersteht, oder ist jetzt Umgangssprache natürlich sehr schön, aber ja, etwas, was was wieder aufersteht, was von der Asche wieder zum Leben erweckt wird. Also da kannst du einiges reininterpretieren. Das kann jeder, wie er will, das so sehen eigentlich. Und ja, visuell haben wir halt immer ein bisschen rumgespielt mit eben Burgen, Ruinen und solche Sachen. Dass das für uns halt am besten kohärent war in Verbindung zum Namen. Genau.
Und dann noch die Frage, welcher Künstler war für das Artwork verantwortlich auf dem Album?
Ja, also das Artwork, das haben wir eines KI generiert, tatsächlich.
Okay.
Das haben wir auf einer Webseite gekauft. Ja, wir spielen viel tatsächlich mit KI, also unsere Musikvideos, Lyric-Videos, falls du die mal angesehen hast, sind einige unter anderem dabei mit KI-unterstützten Bildern. Und ja, das ist natürlich immer so ein bisschen so ein Konfliktfeld, künstliche Intelligenz und generell Kunst, also Musik oder auch klassische bildnerische Kunst. Ich habe halt gefunden, dass dieser moderne Zusammenhang auch vom Visuellen mit unserer Musik, die ja auch sehr modern ist in ihrem Dasein, dass das auch, ja, das hat halt irgendwie gepasst so.
Tatsächlich, es gibt einige Up-and-Coming-Bands, die eben für ihre Visuals, ihre Musikvideos und ihre Albumcover KI verwenden. Die Diskussion ist, glaube ich, weniger beim Dekor außenrum, sondern ich glaube, eher spannend ist die Frage, und die stelle ich euch auch hiermit gleich, wie seht ihr den Einsatz von künstlicher Intelligenz direkt innerhalb der Musik und nicht beim Erzeugen von Albumcovers oder Lyric-Videos? Was ist da euer Stance dazu?
Also vielleicht zu meiner Vorgeschichte, als ich komme aus der Klassik, habe tatsächlich Geige studiert und bin da natürlich oldschool unterwegs. Was wir machen oder was sich der Daniel an der Gitarre überlegt, ist jetzt nicht von Programmen vorgeschlagen oder sonst wie. Allerdings nutzen wir natürlich, so wie auch, wie du sagst, viele Newcoming Bands gerade, alle Möglichkeiten, die es halt irgendwo gibt, oder um möglichst effizient auch zu arbeiten. Ich meine, der Emil sitzt mit seinen Drums in Wien, Daniel ist in Innsbruck, ich bin in Vorarlberg unterwegs. Und Claudio ist in Tirol. Da kommst du gar nicht drum herum zu sagen, wir müssen einsetzen, was wir quasi einsetzen können. Aber die Musik, die muss klassisch oldschool bleiben. Also die ist eingespielt. Deshalb sind wir auch dann tatsächlich nach Köln in ein Studio gefahren zu Point Break Recordings von Milan, wenn ich es richtig im Kopf habe, Daniel. Und ja, genau. Und das muss einfach authentisch bodenständig sein. Und das ganze Zeug außenrum herum, natürlich, da geht man ein bisschen mit der Zeit und da geht man auch mit der Effektivität.
Also für Songwriting selber haben wir keine KI verwendet.
Das war ja nicht die Frage. Also ich meinte eher, also was ist eure generelle Meinung dazu? Ist es was, das man darf? In der heutigen Zeit. Ist es ein Werkzeug?
Es ist ein furchtbar schwieriges Thema. Also jetzt zum Beispiel auch in der Musik, also KI als Tool für Musik, das ist halt, ich sage mal so, also KI wird niemals Musik so darstellen können, wie es Menschen machen. Also ich finde, Musik ist einfach, die KI kann das so nah wie möglich natürlich, genauso wie mit KI in der Bildgestaltung oder was auch immer. Aber Musik, das lebt halt einfach davon, dass es organisch ist, dass es von Menschen gespielt wird. Und also da war jetzt auch ein bisschen der Frage aus, aber ich finde ja auch, dass KI in der Musik, dass das nie wirklich den Menschen ersetzen kann. Also hoffe
Ich
ich das
glaube,
auch
ich.
zumindest. Ja.
Sorry, ich glaube, ich würde das für mich zumindest so zusammenfassen. Vielleicht kann da dann jeder zustimmen, wenn er das möchte oder nicht. Die Frage war ja, wie steht ihr zu KI in der Musik, in der Produktion und so? Wer das machen möchte, der kann das ja gerne tun. Das ist ja seine Entscheidung als Interpret dann. Die Frage ist dann, wo ist die Grenze zwischen, wo bin ich Interpret und wo bin ich derjenige, der das Ganze dann reproduziert? Wenn man als Band das verwendet, dann sollte es auch klar sein, dass die Band das einfach auch öffentlich kommuniziert. Meiner Meinung nach, es ist dann so eine moralische Frage. Ich würde mich dann nicht auf die Bühne stellen und sagen, das ist mein Shit, und dabei kommt es halt von KI, oder ist von KI erzeugt worden. Jeder sollte dann für sich schon ein bisschen wissen, wie funktioniert jetzt ein einfacher Tonsatz oder wie funktioniert eine einfache Melodieführung, und sollte das auch beherrschen können. Andernfalls wird es dann wirklich so, dass du nur noch Reproduzent bist, für ein Produkt, von dem du gar keine Ahnung hast, wie es funktioniert.
Schön gesagt, auf jeden Fall.
Das finde ich tatsächlich ist ein sehr, 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 sehr guter Ansatz für das Ganze. Dem schließe ich mich jetzt einfach mal nahtlos an. Ich muss aber mit meiner letzten Frage für den heutigen Tag würde ich nochmal gern zurückspulen ein wenig und euch nochmal ein bisschen von der Technikseite abgreifen. Wenn ihr orthografisch so verstreut seid, wie löst ihr über den Weg hinweg den Songwriting-Prozess? Weil der findet ja im Normalfall vor dem Studiobesuch statt. Und das ist vielleicht ein hilfreicher Tipp für andere Leute, die auch spontanes Interview mit dem Josef zusammen haben möchten, irgendwann mal in ihrer Zukunft. Und eine Rock'n'Roll- und Heavy-Metal-Karriere aufbauen möchten. Ich selber kenne da das eine oder andere Tool. Wie macht ihr das?
Daniel, magst du was dazu sagen?
Ja, also so, der Songwriting-Prozess selber findet bei uns so statt, dass wir das natürlich im Home-Studio recorden und komponieren und dann wird das halt hin und her geschickt. Ich meine, der Claudio, er recordet den Kufstein, ich versuche die Gitarren einspielen und die Orchesterparts und Chorparts zu komponieren in Innsbruck und ja, der Emil macht im E-Drum. Der spielt da dann das Schlagzeug ein und der Nico macht dann den Bass drüber. Und so entstehen halt die Songs dann.
Und das ist ja halt
Genau.
cool heutzutage, weil du kriegst ja einfach alles hin und her schicken. Das
Ja,
ist, du
genau.
hast
Auf.
damit WeTransfer, dem jeder hat auf dem Computer, jeder kann da haben sein Input einreichen und sagen, okay, das war vielleicht zu cool oder weiß ich nicht was. Und so geht es eigentlich auch genau gleich gut. Also wenn du im gleichen Raum bist.
Genau. Die Voraussetzung ist dann quasi, dass jeder dieselbe DAW verwendet oder halt grundlegend eine DAW hat, die er einfach zur Verwendung hat. Und für das Writing selber, weil, wie gesagt, ich komme aus der Klassik als studierter Geiger, ich brauche Notenpapier. Und da haben der Daniel und ich verwenden da Guitar Pro noch zum Notieren tatsächlich. Und da sind dann auch echt unsere Songs drin notiert, zumindest grob notiert. Und bei mir geht das Ganze dann so weit, ich drücke mir das Zeug tatsächlich aus.
Ziemlich oldschool.
Ja,
Okay.
aber es macht halt was her, oder du hast dann auch was in der Hand gleich und es ist halt nicht immer nur dieses durch die Entfernung hinweg virtuelle, digitale Teil, sondern es muss dann auch irgendwann mal greifbar werden.
Ich finde, das hat durchaus Stil, das Ganze wieder greifbar zu machen. Ich denke, dass das auch eine gute Metapher ist für den gesamtheitlichen Prozess von dem, was ihr da macht. Obwohl ihr orthografisch getrennt seid, teilt ihr Musik miteinander, um am Schluss wieder gemeinschaftlich zusammengeführt ein gemeinsames Projekt zu machen. Ich finde, das ist ein sehr, 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 sehr schöner Ansatz. Und ihr da draußen, reißt euch auch zusammen, packt euch an den Händen, umarmt euch mal wieder gegenseitig und lasst dabei die wundervollen, extremen Klänge von Ruin Rising durch eure Lautsprecherboxen ballern. Ich verabschiede mich für den heutigen Tag von euch und von der Band. Passt aufeinander auf, passt auf euch selber auf und vor allem Rock'n'Roll.
Das war Pod of Rock, euer Podcast-Magazin rund um Metal, Rock und allem drumherum. Präsentiert von EMP. Und für Musik auf den Augen, werft doch einen akustisch formulierten Blick auf emp.de. Mit dem Code PODOFROCK erhaltet ihr satte Rabatte auf eure EMP-Bestellung und unterstützt so unseren Podcast.